Das Thema heute ist, was jetzt wichtig und dringend ist. Vielleicht kennt das jemand aus der Büroorganisation. Da gibt es dann so verschiedene Ablagen. Das eine ist wichtig und dringend. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Alles andere ist nicht ganz so wichtig. Aber bei wichtig und dringend muss man anfangen und es aufgreifen. Jeden Morgen da reingucken, was da drin liegt, was ist wichtig und dringend. Anderes ist dann nur wichtig, manches ist auch nur dringend und wieder anderes, das kommt ins Archiv, aber wichtig und dringend, das ist das, was wirklich das Wichtigste ist, was vordringlich ist. Und das, denke ich, ist auch das Thema des Petrus, wenn er in seinem Brief folgende Verse schreibt, 1. Petrus 4, 1 bis 11. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie und dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, was ist dem Petrus wichtig und dringend? Wenn man diesen Text so liest, da könnte man sagen, wo soll ich denn jetzt anfangen? Da ist ja so viel irgendwie drin an einzelnen Punkten. Ich will es einfach mal so in zwei Hälften teilen. Das eine ist eine Haltung, mit der die Christen im Blick auf das Ende aller Dinge beginnen sollen. Mit einer Einstellung, mit einer Haltung, die in Gedanken, im Herzen ja, ein Leben ausrichtet. Und das andere ist, man könnte sagen, die praktische Tat, die daraus folgt. Was ist jetzt wichtig und dringend? Was ist notwendig für diese Gemeinde, die anfangs einer Verfolgung steht, die erlebt, wie man als Christ fremd ist in dieser Welt. So nennt der Petrus ja auch die Christen, Fremdlinge. Eigentlich ist das hier nicht eure Heimat. Auch wenn wir viele, Fernsehsendungen oder Veröffentlichungen in der Vergangenheit zum Thema Heimat erlebt haben. Sicherlich, wir sind hier. Aber unsere Heimat, unser Ziel ist die Ewigkeit bei Gott. Das hier ist, hört sich jetzt etwas abwertend an, nur eine Durchgangsstation, nur vorübergehend. Und deswegen, was ist jetzt wichtig und dringend im Blick auf den Zeitpunkt, der kommen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt und die alte Welt ein Ende findet und die neue Welt Gottes sichtbar und für alle beginnt, für alle, die an ihn glauben. Dem Petrus ist, wie gesagt, die Einstellung erst einmal wichtig. Und da erinnert er die Christen an das frühere Leben. Das war, man könnte sagen, heidnisch. Mit allem, was da drin war und wie das damals so üblich war. Das ist vorbei, sagt er. Das war doch einmal. Jetzt gilt doch ein neues Leben. Jetzt habt ihr euer Leben an Jesus Christus ausgerichtet und an ihn angebunden. Und jetzt ist das wichtig und wesentlich und dringend, was für Gott wichtig ist, hier für uns in dieser Welt und Zeit. Und das ist eine Einstellung, das ist eine, man könnte sagen, Richtungsänderung. Jetzt geht es nicht mehr darum, wie es früher war, sondern jetzt geht es darum, Jesus, was würde dir gefallen heute mit meinem Leben? Was passt zu mir? Wie denkst du über mich? Was ist jetzt wichtig und dringend? Und alles andere wird nach hinten geschoben, ist nebensächlich. Einiges hat Jesus ja auch zum Beispiel erwähnt. Er hat zum Beispiel gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Es geht nur eines. Also entscheidet euch. Und wer mit Jesus lebt, der hat dem Irdischen, ja man könnte sagen, das Recht genommen, über uns zu herrschen. Dem Geld oder dem Besitz oder der Bedeutung, der Anerkennung. Nein, was jetzt zählt, ist, ja, dass wir bei Jesus bleiben und wissen, alles das ist vergänglich. Was wir brauchen, ist ein Schatz im Himmel. Dieses neue Leben, das ist ja ein Leben auch in der Auseinandersetzung und damit muss man rechnen. Das gehört zum Christsein dazu. Da ist die Rede von Begierden, da ist die Rede von Gedanken, von Wollen, was nicht zusammenpasst mit diesem neuen Leben aus Gott. Und deswegen ist es ein Leben in der Auseinandersetzung, in der inneren Auseinandersetzung. Ich kann gar nicht Ja sagen zu allem, was in dieser Welt und in mir und in meinem Leben da ist. Ich brauche eine Wegweisung, ich brauche ein Ja zu dem, was Gott gefällt. Er hat mich gemacht, er hat mich gewollt, er hat mich, man könnte sagen, in diese Welt an meinen Platz gestellt und dazu sage ich Ja, aber zu allem anderen sage ich Nein. Wenn, wie es hier so durchschimmert, Menschen kommen und sagen, hier, komm doch wieder mit, wir machen es, wie wir es früher gemacht haben, das war doch toll, ja, wie wir es vor 40 Jahren gemacht haben, aber diesmal anders, ja, was wir früher gemacht haben. Wir haben doch im Grunde genommen ja alle Grenzen beiseite geschoben und so getan, als hätten wir unser Leben in der Hand und im Griff. Als wäre das, was man so genießen kann und ja gebrauchen kann in dieser Welt, das Letzte, was wir ja ergreifen und was das Maß aller Dinge ist. Nein, es geht darum, dass wir auf Jesus hören und dass wir das alte Leben zurücklegen. Ablegen. Und das kann auch ein langer Prozess sein. Das geht nicht von heute auf nachher. Und das hört man ja immer wieder. Und wir wissen das doch von uns selbst, wie diese Gedanken so ganz fest in uns sind. Ich möchte nur für mich leben. Der andere ist mir egal. Wie schnell kommen solche Gedanken? Aber sie passen nicht zu Jesus. Und deshalb, ja, gehört das Leiden, das sich auseinandersetzen, Widerstand aus der Gesellschaft gehört dazu, zu einem Leben mit Jesus. Es geht gar nicht anders. Früher oder später, hier oder dort, wenn ich Ja zu Gott sage, muss ich Nein sagen zu Menschen und ihrem Angebot, zu dem, was wir in dieser Welt alles so vorfinden, an Lebensmöglichkeiten, auch wenn es noch so, ja, unter dem Stichwort Gleichberechtigung alles möglich sein soll. Ob das jetzt gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften sind, ob das alles Mögliche ist, was damit zusammenhängt. Nein, es geht darum, dass wir sagen, Jesus, dir will ich folgen. Deine, man könnte sagen, Lebensweise, deine Vorstellung von Leben in dieser Welt und Zeit, die zählt. Die Einstellung, die Haltung, um die geht es Jesus. Und die entfaltet sich an jedem Tag. Und die beginnt morgens und die endet vielleicht abends. Aber es ist eine Auseinandersetzung und diese Haltung ist nicht einfach. Dort das alte Leben, hier das neue Leben. Immer wieder geht es darum, dieses neue Leben festzuhalten. Jesus, so wie du gelebt hast, so wie du denkst, so wie du die Welt betrachtest, so will ich das auch. Dir will ich folgen. Und da ist ja dieses Bild von der Jüngerschaft. Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen, geht mit mir, lernt von mir. Das ist diese Haltung, die da drin steckt und die jeden Tag neu umgesetzt werden soll. Ich mache das ein bisschen kurz Und geh gleich dahin zu den Punkten, die der Petrus benennt als ganz praktische Punkte, die wichtig und dringend sind, denn das Ende aller Dinge steht uns vor Augen. Was ist jetzt noch wichtig? Manche sagen, meine Lebenszeit ist kurz, also da muss was Besonderes drin sein. Da muss jetzt irgendwie die Post abgehen. Da muss jetzt was sich ereignen. Da muss man jetzt mal so richtig investieren, um das Leben lebenswert zu machen. Und das kann man machen. Aber es ist irgendwo immer ein Stück Unzufriedenheit am Ende da. Immer fehlt irgendwie noch was. Und das ist ja in unserer Gesellschaft da. Und das, man könnte sagen, sieht man bei allen möglichen Leuten, die ständig mit dem Smartphone rumlaufen und in Verbindung bleiben wollen, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Weil sie Angst haben, ihnen entgeht ein Stück Leben. Da muss man so viel reinpacken in dieses kurze Leben. Und ich denke, der Petrus befreit uns davon, beziehungsweise sein Brief erinnert uns an Jesus Christus, stellt uns Jesus Christus vor Augen, der uns neues Leben geschenkt hat und sagt, ich gebe euch wahres, echtes Leben. Und was ihr in dieser Welt verpasst, ich gebe es euch vielfältig wieder. Ihr verliert nichts, wenn ihr mit mir lebt. Jemand hat mal gesagt, durch Höflichkeit verliert man nichts in dieser Welt, ausgenommen den Sitzplatz im Bus. Den gibt man anderen Leuten. So könnte man es auch übernehmen. Mit Jesus Christus verliert man nichts in dieser Welt. Vielleicht das eine oder andere. Aber ist es das wert? In der neuen Welt Gottes werden wir alles, man könnte sagen, vielfältig wiederbekommen. Niemand verliert etwas, wenn er mit Jesus lebt, außer dem, was es eh nicht wert ist, dass man sich darum kümmert. Also, womit füllen wir unser Leben? Was tun wir in dieser Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt? Petrus nennt uns einige Dinge. Er sagt, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Manche werden sagen, die Zeit ist viel zu kurz, ich habe gar keine Zeit zum Beten. Da fällt mir ständig was ein, was ich noch machen müsste. Dann habe ich keine Zeit zum Beten. Beten ist, machen wir es kurz, beten wir noch kurz. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Es gibt viele Gründe, nicht zu beten. Und wir haben auch immer was zu tun. Ja, und doch sagt Petrus zuallererst, lasst das Gebet an den Anfang. Lasst das Gebet an den Anfang, beginnt euer Leben, euren Tag, was auch immer, mit Gebet. Seht die Realität, besonnen und nüchtern, schaut euch um, wer ihr seid und wer die anderen sind und wie diese Welt aussieht. Schaut genau hin, auch wenn diese Realität manchmal erschreckend ist und wenn sie manchmal erfreulich ist, aber schaut genau hin. Beten heißt nicht, wir fangen an zu träumen, sondern beten heißt, wir kommen in die Gegenwart des lebendigen Gottes, gemeinsam. Und Petrus redet mehrere an. Es geht nicht nur um das einzelne Gebet, das auch, aber es geht vor allem um das gemeinsame Gebet. Dass das, was diese Welt ausmacht, dass das, was passiert, von den Christen in die Gegenwart Gottes gebracht wird und im Grunde genommen Gott erzählt und genannt wird. Jesus, du siehst, wie es aussieht. Du siehst das doch. Und jetzt hilf uns, dass wir entsprechend leben, dass wir konsequent handeln, dass wir dir treu sind, dass wir füreinander da sind. Da entstehen dann ganz konkrete Gebetsanliegen. Und das ganze Ziel ist doch, dass diese Gemeinde, die dort angesprochen ist und angeschrieben ist, dass sie fest wird, dass sie zusammenbleibt, Denn wenn so diese beginnende Verfolgung vor Augen steht, dann gibt es viele Gründe, sich um sich selbst zu drehen und woanders hinzugehen und zu sagen, oh, ich habe noch so viel zu retten, ich muss so viel organisieren, muss gucken, dass ich nicht beschädigt werde. Alles menschliche, verständliche Gründe. Aber für Petrus ist wichtig, bleibt zusammen und redet gemeinsam vor Gott. Betet. Betet, sodass ihr gestärkt werdet. Dass ihr im Grunde genommen gestärkt werdet in eurem Glauben und Vertrauen auf Gott. Denn im Beten zeigt sich ja eigentlich, was wir glauben. Trauen wir Gott vieles zu, dann wird sich das in unserem Gebet ausdrücken. Trauen wir Gott gar nichts zu, dann sieht das auch in unserem Gebet so aus. Es ist erstaunlich, was man im Gebet alles vorfindet. Unseren Glauben, was trauen wir Gott eigentlich zu? Worum bitten wir ihn eigentlich? Geht es nur um uns selbst? Geht es auch um andere? Geht es um viele andere? Geht es um diese Welt? Beten, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Der Apostel Paulus hat dem Timotheus einmal in einem Brief geschrieben, er sagt, die Männer, die sollen vorbildlich beten, ohne Zorn und ohne Zweifel. Da geht es ums Gemeindegebet, da geht es um das Gebet von hier vorne. Männer sollen beten ohne Zorn und Zweifel. Vielleicht habt ihr auch schon zornig gebetet. Vielleicht noch viel mehr zweifelnd. Gott, soll ich dafür beten? Soll ich dir das zutrauen? Kannst du da überhaupt noch helfen? Oder sind das Dinge, tja, die muss man einfach hinnehmen? Wie Menschen mit einem umgehen können, was Menschen einem wegnehmen können. Vieles. Ohne Zorn und ohne Zweifel. Nehmen wir doch einander mit in das Gebet, in das gemeinsame Gebet, in das Treten vor Gott, in seine Gegenwart. Und dort können wir unser Herz ausschütten. Dort können wir ihm sagen, wie es ist. Dort müssen wir nicht schauspielern und dort müssen wir nicht irgendwie jemand sein, sondern dort können wir sein, wer wir sind. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Das Zweite, was hier genannt wird von Petrus und was wichtig und dringend ist für die Gemeinde, das ist die beständige Liebe. Habt beständige Liebe, denn sie bedeckt auch die Menge der Sünden. Nun, das hört sich jetzt ein bisschen, was steckt denn dahinter? Was ist denn da gemeint? Wenn so Gemeinde zusammen ist, dann ist das wie im Paradies. Oder? Es kann auch hier oder dort mal knirschen, wie in jeder guten Familie. Ja, dann braucht man beständige Liebe, die auch zudeckt. Die bereit ist, das, was passiert ist, was vielleicht offenkundig ist, wo vielleicht einer, was weiß ich, dem anderen eine Lieblosigkeit an den Kopf geworfen hat, wo man dann sagt, du, Schwamm drüber, ja, ist vorbei, ja, ist erledigt, ja. Vergebung, fertig. Die Liebe bedeckt auch die Menge der Sünden. Es gibt manchen Irrtum, es gibt manche Verfehlung, es gibt Versagen. Es gibt vielleicht sogar Verrat, wenn man mal an Petrus denkt, Jesus gegenüber. Wenn es drauf ankommt, auch die Gemeinschaft da oben, diese Kölner Gemeinschaft, mit denen habe ich nichts zu tun. Ab und zu war ich mal da. Aber nee, mit der Frömmigkeit habe ich nichts zu tun. Ja, dann kann man sich dann auf die Seite der anderen stellen. Das braucht beständige Liebe, aushaltende, dauerhafte Liebe. Dass solche Verfehlungen, solches Schweigen und Nachgeben, das ja, Versagen, Ehebruch, Diebstahl, was auch immer das ist, was dahinter steckt, das jemand da ist, der zudeckt. Der sagt, doch, das ist Schuld und das muss man so benennen. Aber die Vergebung, die auch durch Jesus Christus in unser Leben gekommen ist, die ist noch viel größer. Es geht nicht darum, Sünde zu verharmlosen. Man muss die Sünde wirklich als solche benennen. Und dann aber die Vergebung darüber setzen. Und dann sagen, so, jetzt fangen wir neu an. Denn so macht es Jesus mit uns, an jedem Tag. Das ist seine alltägliche Arbeit. Das ist für ihn wichtig und dringend, dass er uns vergeben kann, wenn wir ihm dann auch unser Versagen bringen. Die Liebe überwindet alles Verschulden und sie scheitert nicht an ihr. Die Liebe Gottes ist größer. Die Liebe deckt die Menge der Sünden zu. Wie oft geschieht es, dass uns die Dinge einfallen, die 30, 40 Jahre her sind? Ja, die alten Geschichten. Und sie werden zu einer Macht, die uns auseinanderbringt. Das kann auch in Gemeinde geschehen. Und deswegen braucht es diese beständige Liebe, die wieder zusammen verbindet, die zusammenbringt. Und keiner sage, oh, das passiert mir nicht. Das kann jedem passieren. Und keiner kann für sich die Hand ins Feuer legen und sagen, ich bin der dem das nicht passiert. Das kann uns allen passieren. Und dann ist es gut und heilsam und eine Wohltat, wenn Menschen da sind, die diese beständige Liebe haben und zudecken, anstatt immer wieder da zu bohren und darauf zu bestehen, da warst du ein Versager. Nein, die Liebe deckt zu, um Jesu willen. Das Dritte, was wichtig und dringend ist, ist Gastfreundschaft untereinander. Damals hatten die ja noch keine Gemeindehäuser, sondern die haben sich ja in Privathäusern getroffen. So wie das mir mal von einer Familie erzählt wurde in Frankenbech, da oben Viermünden, die haben dann jeden Sonntagabend das Schlafzimmer ausgeräumt, ne? Das Bett abgebaut und alles raus und Stühle reingestellt, alles was sie hatten und haben dort ihre Bibelstunde gehabt oder wer, was da auch immer war. Und hinterher alles wieder aufbauen. Nachts will man ja schlafen im Bett. Also das war schon Arbeit. Und mancher hat vielleicht gesagt, ja, dreimal das Bett abbauen, dann geht doch was kaputt. Ne? Das verbraucht sich doch. Nein, hat die Oma gesagt, wir machen das. Und das haben die gemacht, jahrelang, jeden Sonntag. Dem einen war es schon hier, ja. Aber die Oma hat gesagt, nein, wir halten durch. Die war eisern. Es hat sich gelohnt. Es war gut. Aber es hat was gekostet. Und da ist es vielleicht dann ja verständlich, wenn der Petrus sagt, ohne Murren. Ohne Murren. Ja, da kommt dann das Murren, weil es etwas kostet. Und weil das, wenn das auf Dauer geht, natürlich auch eine Belastung ist. Und dann kommt der Gedanke, ja, könnten wir denn nicht mal zu jemand anders gehen? Ja, das sind so diese Ereignisse, die da in der damaligen Gemeinde natürlich alltäglich waren. Da hat nicht jeder auch so ein großes, schönes Haus gehabt, sondern mancher hat vielleicht auch ein kleines Haus gehabt oder nur eine Wohnung. Und da hat mancher vielleicht gesagt, ach, was Gastfreundschaft angeht, da möchte ich doch leider lieber etwas sparsamer werden. Ja? An Gastfreundschaft sparen, das soll nicht sein, sagt Petrus. Ohne Murren. Ohne Murren, auch wenn es was kostet. Und ich denke mal, da sind auch manche Christen unterwegs gewesen, waren reisend oder Leute, die alles verloren hatten oder so, die brauchten Aufnahme. Wir sind jetzt gefragt worden von der Stadt Frankenberg, ob wir auf unserem Gelände einen Wohncontainer aufstellen. Ja, der so komplett ausgestattet ist für 20 Leute oder so. Und da haben wir gesagt, jo, machen wir. Also jetzt müssen wir das noch organisieren. Und kann auch sein, dass es gar nicht gebraucht wird, aber wir haben ja gesagt. Das verändert total. Jetzt ist da jemand ständig auf unserem Hof. Jetzt müssen die Türen offen bleiben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das ist, was das mit unserem Gottesdienst macht. Was das überhaupt mit unserem ganzen Arbeiten im Gemeindezentrum macht. Es verändert uns, es kostet was. Und wir haben gesagt, wir hätten gerne Christen aus Syrien. Ich meine, das ist natürlich jetzt nur ein Wunsch, mal sehen, ob es auch geht. Aber das würde vielleicht am passendsten sein. Es kostet etwas. Und das, da sollen die Christen, das schreibt uns der Petrus, das ohne Murren tun und leben. Macht eure Häuser auf, ja, damit andere Christen oder auch noch ganz andere Leute letztlich erleben, was Christen tun in dieser Welt und Zeit, in der Zeit, die sie noch haben. Ich denke, das ist auch ein Zeugnis, wenn wir ja, Menschen herzlich willkommen heißen, egal wer da ist. Und Petrus, nicht der Petrus, aber im Hebräerbrief, da lesen wir, seid gastfreundlich, denn einige haben, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Also, wer weiß, wer das alle so ist, wer da kommt. Sieht alle so natürlich, menschlich, bedürftig aus. Aber vielleicht ist es ja einer, den Gott uns schickt. Und wenn ja, wir da das Haus aufmachen, gastfreundlich sind, dann handelt Gott. Das vergilt Gott. Jedes Glas Wasser vergilt Gott. Ist nicht, ja, nebensächlich. Wie großartig ist Gott, dass er selbst an das denkt. Und ein viertes. Da schreibt der Petrus, dient einander mit der Gnade, mit der Gabe, die ihr empfangen habt, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ja, natürlich kann man auch an der Stelle sparsam sein und sagen, ich habe so viel mit mir zu tun, ich bin so mit mir beschäftigt, ich drehe mich so um mich selber, ich habe gar keine Freiheit, keinen Freiraum, ach, ich habe auch gar keine Kraft für die anderen, was die immer brauchen und so, nee, also ich muss mich jetzt erstmal um mich selber kümmern. Muss man sicherlich auch mal. Aber Petrus sagt, wenn ihr gemeinsam unterwegs sein wollt, und das soll ja Gemeinde Jesu, dann ist es nötig, dass ihr einander dient, füreinander da seid. Und zwar mit euren Worten und mit eurem Tun. Wie ist denn das mit unseren Worten? Redet, als wären es Gottes Worte. Muss man denn da immer fromm reden und die Bibel zitieren? Was ist gemeint? Ob das jetzt hier vorne auf der Kanzel ist oder ob das in der Begegnung irgendwo unterwegs ist, im Geschäft oder sonst wo. Ich glaube, dass da drin steckt, das, was ich sage, soll ein Segen sein für andere. Soll eine Hilfe, eine Ermutigung, eine Tröstung sein, eine Bestätigung, eine Vergewisserung. Ja, das hat viele Facetten. Aber wie oft schnattern wir einfach so los, unüberlegt, unbedacht und merken manchmal gar nicht, was wir bei dem anderen hinterlassen. Nichts Hilfreiches. Und deswegen, denke ich, ist es wichtig, sich da Gedanken zu machen, ja, vielleicht auch dafür zu beten, dass meine Worte ein Segen sind für andere. Und sei das ganz alltäglich, aber dass es eine Hilfe ist, im Sinne von, wir helfen einander, wir stehen zueinander, wir hören aufeinander, wir sind füreinander da, auch mit unseren Worten. Das muss nicht druckreif sein. Das kann auch ganz und muss natürlich ganz natürlich sein, aus dem Herzen, aber dem anderen wohlwollend und wohlgesonnen. Es geht nicht darum, sich selber gut darzustellen, sondern eine Hilfe zu sein, für den anderen. Und dann ist die Frage, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, eine Frage, die natürlich auch mit einer Antwort rechnet. Da kann man nicht sagen, wie geht's dir denn eigentlich? Ach, ich sehe ja, es geht dir gut und schon geht's wieder weiter. Nein, hören wir doch mal zu, was der andere zu sagen hat. Allein schon das Nachfragen ist schon ein Segen. Zeit haben für den anderen ist schon ein Segen. Vieles kann man dazu noch sagen. Wenn wir ja, mit unseren Händen etwas tun, und das ist das Zweite, nicht nur Worte, sondern auch tun, was wir tun, dann sollen wir das tun aus der Kraft, die Gott gibt. Es geht nicht nur um Worte, sondern wenn wir einander begegnen und füreinander da sind, dann ist es wichtig und dringend, auch einander ja mit den Händen zu helfen und sich einzubringen, dass anderen geholfen ist. Ob wir ihnen jetzt ganz praktisch helfen, irgendwo bei denen zu Hause, oder ob wir sie besuchen, ob wir sauber machen, aufräumen, ob wir Klavier spielen, ob wir moderieren. Ralf, wo bist du? Ah, da. Moderieren oder die Kinder betreuen oder was auch immer machen, hier im Haus oder bei anderen Christen, wenn wir hören, oh, dem geht's nicht gut, da müssen wir hin und helfen. Natürlich kann man zu Hause sitzen und sich viele Gedanken machen. Aber viel besser ist es, sich auf den Weg zu machen und zu sagen, will doch mal gucken, ob ich dem irgendwie helfen kann. Alle Ämter und Dienste, alles, was da in der ganzen breiten Palette möglich ist. Gott hat viele gute Gaben uns gegeben, Möglichkeiten. Kleine und große. Der eine hat nur kleine, der andere hat auch große Möglichkeiten. Da ist jedem etwas anvertraut und Petrus nennt das Gnade. Die Gnade ist uns gegeben und damit auch die Möglichkeit, anderen ja barmherzig zu begegnen. Und er nennt das auch Haushalt, also Haushalterschaft, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn man an Haushalt denkt, dann denkt man auch manchmal vielleicht an Sparen, ne? Gut, du musst das Geld zusammenhalten, ne? Mag alles wichtig sein, aber hier geht es um Investitionen. Hier geht es darum, vor Gott das sinnvoll einzusetzen, was er uns auch anvertraut hat. Und er hat uns viel anvertraut. Er hat uns Gedanken und Fähigkeiten gegeben. Er hat uns ja ausgestattet mit Möglichkeiten. Das kann man hier nur mal so anreißen. Der Apostel Paulus hat in anderen Briefen noch viel mehr darüber geschrieben. Es geht hier um die Haltung, die ich einsetze. Ich will für meine Nächsten im Glauben zuallererst einmal da sein. Will dankbar werden für die Vielfalt und den Reichtum, den er uns gegeben hat. Wir sind nicht arm. Mag unsere Kasse so oder so sein, aber arm sind wir nicht. Denn Gott hat uns reich beschenkt. Und wir können einander immer etwas Gutes tun. Wir können einander immer ein Segen sein. Egal wo und wie wir ja leben oder wo wir sind. Das Ganze hat ein Ziel, so sagt der Petrus. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da kommen wir nochmal zurück zur Haltung. Zu dem Grundgedanken, zu dem roten Faden, der sich durchziehen soll, durch alles, was wir sagen, tun, was wir reden, wie wir miteinander umgehen, damit in allem Gott gepriesen und geehrt wird. Stellt euch mal vor, in 50 Jahren erinnert sich jemand. Die Käthe. Die Käthe. Ja, woran erinnert er sich? Das Ziel ist ja, dass Menschen dann sagen, ja, die Käthe, da können wir heute noch Gott dankbar sein. Ja, für. Das sage ich jetzt nicht. Da gäbe es manche, aber jeder kann seinen Namen mal einsetzen. Wofür könnten Menschen Gott danken im Blick auf dich? Das ist ja der Ertrag, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Also, die Haltung und das Tun. Und damit haben wir eine Aufgabe, das noch einmal zu bedenken und umzusetzen im Alltag.